Lasst uns gemeinsam noch aufstehen und gemeinsam beten. Lieber Herr Jesus, wir sagen Danke, dass wir heute zu dir kommen dürfen, dass wir jeden Tag zu dir kommen dürfen, weil in der Gemeinde Jesu Christi sind wir eine Familie, deine Familie. Und wenn wir in der letzten Woche vielleicht nicht daran gedacht haben, wie oft wir von unserem Weg abwichen, von deinem Weg, nicht dir gefolgt sind, sondern unserem Weg gefolgt sind, dann weiß ich, wie dringend wir deine Hilfe brauchen, deine Führung brauchen, deine Liebe und vor allen Dingen deine Vergebung. Öffne unsere Herzen für dein Wort, damit wir verstehen, was heute für uns du mitgegeben hast, dass wir verstehen sollen. Deine Botschaft möge unser Herz verändern und möge uns auf den richtigen Weg gehen, möge uns auf den richtigen Weg bewahren und möge deine Liebe uns segnen alle Zeit. Amen. Wir haben heute sehr schöne Zeugnisse gehört. Das, was Gott tut mit jedem von uns, in Predigten, die wir hören, in Predigten, die wir lesen, in Gesängen, die wir hören bei der Fahrt, beim Autofahrt. Irgendetwas berührt unser Herz. Warum lesen wir christliche Texte? Warum hören wir Predigten? Um besonders fromm zu sein? Oder ist er in uns tief, in unserem Herzen, so ein tiefer Wunsch, Jesus näher zu kommen, mehr zu verstehen, im Herzen verändert zu werden durch seine Liebe? Ich kann nicht alles beantworten, aber ich weiß eins. Gott hat uns so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat für uns, damit wir gerettet werden. Jeder von uns, der Jesus Christus schon angenommen hat und in dieser Gewissheit lebt, und der Jesus Christus noch nicht angenommen hat, der diese Hoffnung hier haben kann. Und der jeden Moment seines Lebens auf die Knie gehen kann und sagen kann, Herr Jesus, komm in mein Leben, veränder mein Herz, rette mich. Und keiner von uns kommt am Kreuz vorbei. Und interessant, wenn wir fliegen, dann haben wir natürlich unsere Ängste. So weit oben. Tausende Meter, zehntausende Meter über der Erde. Das Flugzeug sackt ab und wir stellen uns alles Mögliche vor. Und dann kommt unsere Angst hervor. Dann kommt das hervor, was in unserem Herzen ist. Wir könnten sagen, ganz natürlich. Aber ich darf, weil heute dieses Zeugnis gekommen ist und ich beim Fliegen auch so die ein oder andere Erfahrung gemacht habe, kurz etwas vorweg sagen. Als ich in der Esoterik war, habe ich den Engeln immer vertraut. Wir haben davon eben gesungen. Die Engel singen, sie sind Gottes Volk. Aber ich habe den Engeln vertraut, dass sie da sind, dass sie mich beschützen werden und dass ich leben werde. Und als ich zum Glauben gekommen bin, durfte ich wachsen und erkennen, dass ich, wenn ich heute fliege und heute abstürze, ich zu Hause sein werde. Und das ist für mich heute das, was mir keine Angst mehr macht. Es hat allerdings auch ein paar Jahre gedauert im Glauben, dass ich das heute so sehen darf. Furcht zu haben bedeutet, dass wir im Herrn wachsen dürfen. Wenn wir keine Furcht mehr haben in bestimmten Bereichen, dann haben wir diese ungeheure Liebe, diese Zuversicht, die Jesus in unser Herz gelegt hat. Und dafür bin ich dankbar. Und wenn ich heute zu einem Thema komme, dann ist es ein sehr interessantes Thema. die Versuchung. Ihr wisst, ich nehme das Lukas-Evangelium Kapitel für Kapitel. Und Jesus, haben wir gehört, ist getauft worden beim letzten Mal von Johannes dem Täufer. Wir haben das Geschlechtsregister gehört, dass er Sohn Adams ist, Gottes Sohn, aber auch aus dem Juda-Geschlecht kommt. Alles das haben wir gehört. Was ist für uns wichtig gewesen? Jesus erfüllt in jedem dieser Schritte Voraussetzungen, damit er seinen Dienst beginnen kann. Jesus lebt uns etwas vor, was für uns alle gilt, an dem keiner vorbeikommen kann. Gottes Sohn ist Mensch geworden und hat gezeigt, was er als Mensch erfüllen musste, damit er der einzige Vollkommene, der einzige wahre Mensch, der sündlos Gottes Plan erfüllen konnte. Und wenn wir auf ihn schauen, dann stellen wir fest, dass wir nie sündlos durch unser Leben gehen werden. Unser Fleisch ist sündig, wir wissen das. Wir kommen da nicht raus. Und wenn Dima das eben gesagt hat, ist mir eins klar geworden, wenn ich hier predige, wenn ich hier vorne stehe, dann stehe ich nicht mit einer großen theologischen Ausbildung hier, aber mit der Berufung, das Gott mir aufs Herz gelegt hat, auf eine sehr interessante Art und Weise, als ich damals mit Ivan zusammen gewesen bin und zur Predigerausschulung nach Wiel gefahren bin, dass das Wort Gottes etwas ist, was ohne Jota dazu oder Jota weggenommen gepredigt werden muss und gelebt werden muss. Das ist die Wahrheit, das ist die Kraft, die wir brauchen, die einzige Kraft, die wir nicht verfälschen dürfen, aber die wir brauchen dürfen. Und warum ist das Thema, ich habe das überlegt, warum passiert es als erstes, dass Jesus versucht wurde? Versuchung? Was ist Versuchung für uns? Versuchung ist, ich habe eine schöne Definition, sie wird euch ein bisschen langweiligen, aber die Versuchung ist ein Reiz oder ein Anreiz oder man wird zu einer Handlung hingeführt, die für uns besonders viel Reiz haben soll. Doch sie hat keinen Zweck. Sie erfüllt meistens auch gar nicht die soziale Norm. Sie widerspricht ihr oder ist sogar verboten. Diese Versuchung passiert auf vielerlei Möglichkeiten, dass man etwas tun, was verboten ist, oder etwas tun, was wir, oder unterlassen, etwas zu tun, was wir tun sollten. Und was passiert dann mit uns? Nachdem wir das alles getan haben, fühlen wir uns schuldig. Wir empfinden Reue, dass wir das getan haben. Das ist Versuchung. Und dann habe ich überlegt, Versuchung haben wir jeden Tag. Wir kommen in die Praxis, ich rede von mir. Da wird davon gesprochen, wie wir mit jemandem umgehen sollen. Da kommt ein Patient, wir behandeln ihn. Und ich habe die Situation, dass ich nur drei Sachen gemacht habe und die Helferin hat, weil die Angaben da sind, fünf Sachen eingetragen. Was mache ich? Ich lösche wieder. Ich parke mit dem Auto, keinen Parkplatz gefunden, an der Stelle, naja, das ist nicht so ganz erlaubt, zu nah an der Kreuzung, ein bisschen drauf, ein bisschen an der Halte, im Halteverbot, naja, wird schon keine Politesse kommen. Oh, ich mache eine Schwarzarbeit, ich hole mir ein bisschen Geld am Wochenende dazu, weil ich brauche ein bisschen etwas. Und dann verstehe ich, was Versuchung bedeutet. Interessanterweise macht Versuchung einmal den Staat aufmerksam. Der Staat sagt zu dir, hallo, ich habe ein Gesetz, an das musst du dich halten, sonst bist du strafwürdig. Na gut, Parkverbot 5 Euro, das ist nicht viel. Nicht viel, aber ein Gesetz gebrochen. Nein, eine Vorschrift, wollen wir es nicht übertreiben. Aber was sagt das auch über unsere Haltung aus? Wir sind bereit, eine Vorschrift kurz zu brechen. Wir wollen ein Haus bauen, haben Vorgaben. Na, es wird ein bisschen teuer, diese Vorschrift lassen wir lieber weg. Wir kriegen das auch anders hin. Na, der Zement für die Schwimmhalle. Ein bisschen weniger Zement, ein bisschen mehr von dem anderen Zeugs rein, das wird keiner merken. Und wenn dann nach 10, 15 Jahren die Decke einstürzt, wie wir das hier in Deutschland, wie wir das in Russland gehabt haben, dann leiden Menschen darunter. Warum ich das alles erzähle? Mir wird bewusst, dass Versuchungen alltäglich sind. Versuchung einmal, die Gesetze dieses Staates auch nicht einzuhalten und die Versuchung, Gottes Gesetze nicht einzuhalten. Der Staat bestraft. Gott bestraft auch. Früher oder später. Aber die Frage ist, was ist für uns wichtig? Was sollte für uns wichtig sein? In der Welt hat Oscar Wilde gesagt, über Versuchung, allem kann ich widerstehen. Nur der Versuchung nicht. Und ein italienischer Journalist, Giovanni Guareschi, hat 1908 bis 1968 gelebt, er war Schriftsteller. Und er hat das sehr schön formuliert, er hat gesagt, manch einer, der von der Versuchung flieht, hofft doch heimlich, dass sie ihn einholt. So denkt die Welt. So habe ich früher auch gedacht. Aber Petrus sagt, wir kennen alle Petrus, den Fischer, den Nachfolger Jesu Christi, den Felsen, auch Kephas genannt, der sagt im 1. Petrus 5, 8, zu der Versuchung, die wir als Christen als Teil des Bösen ansehen, seid nüchtern und wachsam. Euer Widersacher, der Teufel, geht wie ein brüllender Löwe umher und sucht, wen er verschlingen kann. Warum ist das wichtig? Mit jeder Sünde, mit jedem Mal, wo wir einer Versuchung nachgeben, kommen wir aufs falsche Gleis. Jedes Mal, wenn wir einem inneren Drängen nachgeben, einer Begierde, einer Lust nachgeben, und wissen genau, dass wir ein Gesetz brechen, öffnen wir dem Teufel die Tür. Und die Definition, was Versuchung im Christentum ist, ist interessant. Die Versuchung ist der Anreiz, eine Sünde zu begehen. Und der Kern aller Versuchung ist was? Das Beiseiteschieben von Gottes Geboten. Und zwar alle, warum? Weil Gottes Gebote mich daran hindern, meinen Reiz, meine Begierde zu erfüllen. Ich möchte diesem Reiz nachgeben. Ich wünsche mir das tief im Herzen und ich gebe nach. Versuchung, Verführung passiert jeden Tag. Verführung als das, was es bedeutet, jemanden zu einer Hingabe zu bewegen, mit großem Herzen dabei zu sein, zum Beispiel eine Person zu manipulieren, sodass sie etwas tut, was sie eigentlich nicht wollte. Wir kennen das aus der Welt, passiert hundertfach. In Diskotheken, Wikipedia sagt, überall auf der Welt, das sind sexuelle Handlungen, das versuchen Religionen, Sekten, das versucht die Werbung. Und Max Weber hat mal formuliert, und das finde ich sehr gut auf den Punkt gebracht, er hat gesagt, Verführung ist eine Form von Machtausübung und Herrschaft. Warum ich das so ausführe, ist, weil wir feststellen, welche Kraft dahinter steckt, welche Hingabe man hat, um etwas zu erreichen. Interessant. Haben wir diese Hingabe, um im Reich Gottes vorwärts zu kommen, um das zu erfüllen, um ein lebendiges Werkzeug zu sein? Oder haben wir die ganze Hingabe, unsere Wünsche zu erfüllen? Unsere, nicht Gottes. Jeden Tag, in jedem Verkaufsgespräch, wenn es um Autos geht, wenn es um Werbung geht, wenn es um Flirten geht. Es wird versucht, mit Unwahrheiten, mit Verschönungen, mit Schmeicheleien, mit vielen Formulierungen, mit List, mit Tücke, mit Hinterlist, ein Auto zu verkaufen, jemanden rumzubekommen, mit ihm auszugehen, ein Produkt zu kaufen. Es geht noch viel weiter. In dieser Welt ist das ein alltägliches Problem. Wie gehen wir damit um? Die Fähigkeit, andere zu verführen, ist das Hauptmerkmal eines charismatischen Charakters. Ein Mensch, der das kann, Leute mitreißen. Wir kennen positive Beispiele. Mahatma Gandhi, friedvolle Demonstration, Umwälzung einer Gesellschaft, Befreiung von den Engländern in Indien. Oder Albert Schweitzer, der den Menschen in Afrika geholfen hat. Aber genau das Gleiche hat der Mensch, der das Böse im Sinn hat. Die Deutschen wissen das, Adolf Hitler, Mussolini, Mao oder Stalin sind Menschen, die ganz viele hinter sich gebracht haben. Warum ist das wichtig? Weil genau das jeden Tag passiert, zwischen Gut und Böse. Zwischen der Entscheidung, ich folge Jesus Christus oder ich folge dem Herrscher dieser Welt. Ganz einfach. Und ich habe drei Punkte, die ich jetzt ein bisschen näher beleuchten möchte. Einmal, den ersten Punkt nenne ich gut gerüstet für die Versuchung, den Kampf. Der zweite Punkt wird sein, Versuchungen, Stolpersteine oder Hilfen. Und der dritte Punkt, Jesus unser Vorbild. Und ich komme jetzt zu dem Text, Lukas 4, und lese ihn gemeinsam mit euch. Lukas 4, ab Vers 1. Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kehrte vom Jordan zurück und wurde vom Geist in die Wüste geführt und 40 Tage vom Teufel versucht. Und er aß nichts in jenen Tagen und zuletzt, als sie zu Ende waren, war er hungrig. Und der Teufel sprach zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Und Jesus antwortete ihm und sprach, Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort Gottes. Da führte der Teufel ihn auf den hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick. Und der Teufel sprach zu ihm, dir will ich all diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du nun vor mir anbetest, so soll alles dir gehören. Und Jesus antwortete ihm und sprach, weiche von mir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm alleine dienen. Und er führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, so stürze dich von hier herab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten. Und sie werden dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einem Stein stößt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und nachdem der Teufel alle Versuchungen vollendet hatte, wich er von ihm eine Zeit lang. Im Vers 1 beginnt es sehr deutlich, dass Jesus aber, nachdem wir passiert gehört haben, dass er vom Heiligen Geist erfüllt wurde, Gott gesagt hatte, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen, dass er voll Heiligen Geistes vom Jordan zurückkehrte und mit Geist in die Wüste geführt wurde und 40 Tage vom Teufel versucht wurde. Und er aß nichts in jenen Tagen und zuletzt, als sie zu Ende waren, war er hungrig. Es beginnt damit, dass Jesus in diese Wüste geführt wird mit einem Satz, der immer wieder von Lukas erwähnt wird, voll Heiligen Geistes. Und der Geist führte ihn in die Wüste. Nicht Jesus ging in die Wüste, weil er gesagt hat, ich will das machen, ich will stille Zeit haben, dort habe ich keine Reize von außen, da kann ich mich ganz auf etwas konzentrieren. Der Heilige Geist führt. Und da möchte ich ganz kurz etwas zu sagen, weil es eine ganz wichtige Voraussetzung ist. Wir brauchen den Heiligen Geist. Ohne ihn werden wir nichts verwirklichen können, werden wir nichts erkennen können vom Reiche Gottes. Seit der Geburt war der Heilige Geist schon bei Jesus. In der Taufe wurde es äußerlich sichtbar. Und die dreieinige Gottheit war in ihm. Und wir können aus dieser Geschichte eins ganz kurz mitnehmen. Jesus und alle Menschen, und es geht hier um Jesus den Menschen und nicht um Jesus den Gott, er wurde genauso vom Heiligen Geist versiegelt. Und das ist wichtig, weil das ein Grundmerkmal von Jesus war, seines Lebens. Keine vorübergehende Begabung, sondern eine lebenslange Beziehung. Christus war vom Heiligen Geist gesalbt und übernahm dadurch den prophetischen Dienst und er war in der Kraft des Geistes erfüllt. So konnte er in seiner Lehre die Dinge tun, die er getan hat und auch seine Wunder tun. Und Jesus wuchs in diesem Geiste. Und er war abhängig von diesem Geiste. Und voll des Heiligen Geistes zu sein, bedeutet ganz angefüllt zu sein. Nicht halb gefüllt, nicht ein bisschen Heiliger Geist, sondern in der ganzen Kraft, in der ganzen Gegenwart des Heiligen Geistes, in der ganzen Wahrheit, in all dem, was Gott zur Verfügung gestellt hat im Heiligen Geist. Es ist eine Einheit, komplett, vollkommen, da fehlte gar nichts. Und in dieser Situation ging Jesus in die Wüste. Warum? Weil der Heilige Geist ihn dorthin führte. Und eins möchte ich hier ganz deutlich sagen, liebe Schwestern und Brüder. Wenn der sündlose Sohn Gottes auf das Wirken des Geistes angewiesen war, wie können wir glauben, nur einen Moment glauben, ohne seine Kraft leben zu können? Wie vermessen wäre dieser Gedanke nur eine Sekunde? Und würden wir diesen Gedanken nur eine Sekunde haben, sehr aktiv, wären wir dann nicht mitten in einer Versuchung, von Gott abzuweichen und dem Teufel etwas die Tür zu öffnen? Ich glaube ja. Und dann möchte ich einen zweiten Punkt nehmen, der mir ganz wichtig erschien. Wir wissen, was der Heilige Geist tut. Er führt uns in die Christusähnlichkeit oder Gleichheit. Er hilft uns beim Lobpreis, bei der Anbetung, aber auch beim Dankbarsein und bei dem Unterordnen im System. Und dann kam für mich die Frage, lebe ich bewusst im Reich Gottes oder lebe ich in dieser Welt? Wer ist mein Herr, dem ich jeden Tag diene? Stehe ich auf und sage, ich gehe in diesen Tag mit dem Herrn Jesus Christus, mit all seiner Führungskraft. Ich weiß ganz genau, ich werde Versuchungen haben, wenn ich aus der Tür rausgehe. Nein, wahrscheinlich schon beim ersten Brötchen. Gedanken, die ich sehe, wenn ich eine Zeitung lese, wo auch immer dieser Gedanke herkommt. Ich öffne die Tür. Und das ist etwas, was wir immer wieder hören können. Unsere Gedanken, die aus unserem Herzen kommen. Es ist unsere sündige Natur. Wir hören sie in der Seelsorge immer wieder. Es ist einer der Punkte, der uns dazu führt, dass wir manchmal vergessen, was Gott getan hat. Undankbar sind für das, was er getan hat, dass er uns gerettet hat, dass er uns in dieser Welt einen Rettungsweg gegeben hat. Anbetung bedeutet was? Das, was wir eben nachher auch noch hören werden. Eine Anbetung in der richtigen Gesinnung heißt im Geist Gottes. Anbeten. Wenn der Heilige Geist in unserem Leben Herrschaft übernommen hat, dann ist das die souveräne Besitzergreifung für unser Leben vom Heiligen Geist. Das zeigt sich in unserem Leben. Und wenn es sich nicht zeigt, schreit zum Herrn, fleht zum Herrn. Irgendwas stimmt nicht. Wenn wir nicht die Hingabe zum Herrn haben, dann stimmt etwas nicht. Das Symptom sehen wir. In der Medizin haben wir sehr häufig Symptome, die wir behandeln, aber wir sehen nicht die Ursache. Wir suchen die Ursache. Ich kenne nur einen, der die Ursache sieht, warum es in unserem Leben nicht so geht, wie es gehen sollte. Das ist der Herr Jesus. Und dass manches passiert, weil wir falsche Entscheidungen getroffen haben, ja. Und manches passiert, weil der Herr uns erproben möchte, weil er uns zeigen möchte, was in unserem Herzen los ist. Wo kommt unsere Angst her? Warum können wir zu der Schwester gerade nicht so freundlich sein? Warum sind wir gerade in diesem Moment ein bisschen wütend geworden? Warum spreche ich mit meiner Frau manchmal nicht so, wie ich sprechen sollte? Warum sieht sie in mir nicht den Jesus Christus? Weil sie in mir ja nicht den sehen kann in diesem Moment. Aber wenn wir hier vorne stehen, Zeugnis abgeben, um Versöhnung, um Vergebung bitten, dann arbeitet Gott in uns. Er verändert uns. Das ist meine Hoffnung. Jeden Tag. Und dann möchte ich auf einen anderen Punkt hinkommen. Wenn wir diesen Kampf beginnen, dann haben wir, und wir erinnern uns vielleicht in Epheser 6, brauchen wir etwas, worauf Paulus uns hinweist, die Rüstung Gottes. Voll Heiligen Geistes zu sein. Und er beginnt in diesem Epheser 6, 10 bis 17 mit einem Wort: Seid stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Nur im Herrn können wir stark sein. Und können wir jede Versuchung, können wir jedes, was auf uns zukommt, auch wirklich bewältigen. Nicht aus uns heraus, nicht aus einem einzigen Talent heraus, aus einer einzigen Gabe heraus. Nur im Herrn, erfüllt mit dem Heiligen Geist, voll angefüllt mit dem Heiligen Geist, konnte Petrus vor den hohen Priestern reden. Und wir werden von Paulus aufgefordert, jeden Tag unseres Lebens, von Neuem die Waffenrüstung Gottes anzuziehen. Er braucht dieses Bild des Soldaten, der in Kampf zieht. Aber eigentlich sagt er uns was? In welchem Reich lebst du? Lebst du im Reich der Welt oder in Gottes Reich? Lebst du in Gottes Reich? Dann kommt das andere Reich und versucht in dieser Welt, wo solange wir hier leben, uns zu versuchen, uns hinüberzuziehen, uns zum Fall zu bringen. Und das Interessante ist, in Jesus Christus, heute wissen wir das. Zu diesem Zeitpunkt, wo Jesus versucht wurde, war das noch nicht vollendet. Aber heute, nachdem er ans Kreuz gegangen ist, auferstanden ist und den Tod überwunden hat, haben wir den rettenden Weg. Wir haben einen Sieg in Jesus Christus. Die Macht des Satans ist ja letztendlich schon besiegelt und für den Christen schon gebrochen. Jesus hat Gottes Plan vollendet. Aber wir müssen einfach verstehen, dass dieser Kampf, den wir jeden Tag austragen, kein Kampf ist von Blut und Fleisch für uns hier in unserem Leben. Es geht nicht darum, ob wir 80 Jahre, 50 Jahre alt werden. Es geht darum, ob unsere Seele fällt. Es geht darum, ob wir verführt werden, ob wir den Geboten Gottes folgen. In unserer Schwachheit wird er stark. Wir können so viele erbauende, trostspendende Sachen in der Bibel finden für diesen Moment. In der Vorbereitung, was kommt, wenn eine Versuchung auf uns zukommt. Hinter uns steht immer was? Die Macht des Herrn, die Kraft seines Geistes und die ungeheure Kraft, die Gewalt biblischer Wahrheiten. Jeden Tag erbaut uns das Wort. Und diese Wahrheiten, diese Macht des Herrn und die Kraft seines Geistes sind zum Sieg erforderlich. Ohne das wird es nicht siegreich sein. Und wenn wir diesen Panzer anziehen, dann möchte ich nur ganz kurz darauf eingehen, die Lenden sind umgürtet mit dieser Wahrheit, die in der Bibel steckt, mit der Gerechtigkeit, die wir haben, dass wir die Füße gestiefelt sind mit der Bereitschaft, ein lebendiges Zeugnis vom Evangelium des Friedens zu geben, dass wir ein Schild haben mit Glauben, der alles abwehrt, jeden bösen Pfeil, jede Versuchung, alles, was auf uns zukommt. Wir kennen das. Warum benutzen wir es nicht? Jeden Tag. Warum benutzen wir es nicht? Wir haben den Helm des Heils, das heißt gegen Zweifel. Wir haben eine Hoffnung. Und dann haben wir eine Waffe, nur eine. Das Schwert des Geistes. Und das Schwert des Geistes ist das Wort Gottes. Und wenn wir jetzt gleich zur Versuchung hinkommen, dann hat Jesus in der Versuchung nichts anderes getan, als dieses Schwert gezogen und hat das Wort Gottes, das Schwert Gottes gebraucht. Wir gebrauchen unsere Worte, unsere Erklärung und wundern uns, warum wir fallen. Und vielleicht ist das gar kein schlechter Gedanke, gelegentlich auch mal ein Wort Gottes auswendig zu lernen. Unseren Kindern könnte es helfen. Es ist wie eine Saat, die irgendwann eine Ernte bringt. Aber auch uns. Denn wir glauben, dass wir mit unseren Worten das schaffen können. Ich glaube das nicht mehr. Die einzige Waffe, die mehr ausrichten kann als irgendeine Waffe des Satans, ist das Wort. Die Versuchungen werden kommen. Die Versuchung zu sündigen liegt in uns. Sie ist in unserem Fleisch. Es ist unsere sündige Natur. Und auch wenn wir das neue Leben haben, sind wir immer noch in unserem irdischen Körper gefangen und werden durch die darin wohnende Sünde beständig zur Sünde versucht. Wir sind in Jesus Christus gestorben. Wir haben die Rettung in ihm. Und wir sollten jeden Tag dafür sorgen, jeden Gedanken wegtun, der uns zum Sündigen verleiten könnte. Und wir sollten unser Leben so einrichten, dass wir uns selbst nicht unnötig in Gefahr bringen. Achte auf deine Wege, wohin du gehst, was du dir anschaust, was du liest, worüber du mit Menschen sprichst, mit wem du am Tisch sitzt, was die Gespräche sind. Und ich bringe das Beispiel immer da, wo ich arbeite, da, wo ich hingehe, werde ich mit der Welt, ihrer Schlüpfrigkeit, mit den ganzen zerstörten Beziehungen und wo man auf Beziehungen keine Rücksicht nimmt, mit all dem werden wir konfrontiert. Wie viele Jahre braucht es, bis dieses kleine Verhaltensmuster bei uns Platz gewonnen hat? Oder müssen wir uns jeden Tag dagegen erwehren? Schauen wir auf Jesus Christus, er unser Zentrum, und es wird uns verändern. Der Mensch ist auf dem Wege, den er in der Nachfolge Jesu Christi, in dem Gehorsam zu seinem Wort und den Weisungen Gottes gehen will, oft Versuchung ausgesetzt. Abweichung, Hindernisse, Stolpern. Und wir können uns bewähren, wir können anerkennen. Und wir denken daran, es fing mit Eva an, die Schlange verführte, über Simson, der von seiner Frau hintergangen wird, der Pharao, der das israelische Volk nicht ziehen ließ und viele andere Verführungsmomente. Verführung führt zum Abfall von Gottes Wegen und seinem Willen. Was typische Beispiele, was uns betrifft in dieser Welt, ist die Illusion des Reichtums, verführt die Menschen. Viele Begehrlichkeiten, leeres Gerede täuschen etwas vor. Wir denken, wir glauben manchmal Menschen und sehen, dass es nur heiße Luft ist. Und in dem Buch von dem Pilgerreise von Bunyan, dieses Kapitel, was sich mit diesem Thema hier beschäftigt, heißt der Markt der Nichtigkeiten. Und das war für mich so ein bestimmter Punkt. Ja, worum es hier geht, sind Nichtigkeiten. Dass wir unterscheiden lernen zwischen dem, was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Wie wir schauen auf den Weg, auf unseren Weg, den wir gehen, auf Jesus Christus. Dass das uns wichtig ist. Wenn Nichtigkeiten kommen, ist das wie Sand, was ins Getriebe gestreut wird. Ist so, wie man dem Hund die Wurst hinwirft und er wollte dahin gehen und rennt dann plötzlich dorthin. Wir verändern unsere Wege. Stark sind wir nur, wenn wir dem Herrn folgen. Das ist Versuchung. Wir werden versucht zum Unrecht. Wir werden selbst getäuscht. Die Sünde ist selbst die Macht. Und sie gaukelt uns Leben vor und führt zum Tode. Das ist der Betrug der Sünde, den Paulus schon ganz deutlich beklagt hat. Und er ermahnt uns, einander zu ermahnen, vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Wir sind in der Gemeinde kollektiv, das heißt alle zusammen und einzeln aufgerufen, einander zu tragen, einander wirklich auch in diesen notvollen Zeiten zu helfen. Wenn es uns egal ist, ob jemand geht, ob jemand fällt, wir gehen einfach unser Leben, dann ist eben, kommt da kommt noch ein Neuer in die Gemeinde. Wer ist, was ist? Das ist nicht Jesus Christus, das ist Welt. Das ist keine Sekunde Jesus Christus. Wir sollen einander ermutigen zur vollständigen, wie heißt es, Identifikation, zur völligen Harmonisierung mit Jesus Christus. Wir wollen ihm folgen. Wir wollen ihm folgen, was er gesagt hat und glauben das auch noch. Nachfolge pur, ohne Wenn und Aber, das ist gefragt. Sonst wird Versuchung uns treffen. Wenn Versuchung weiterkommt, dann werden wir vom Evangelium weggeführt, von der rettenden Botschaft. Unser Herz verhärtet, unser Wille wird verhärtet. Und schließlich, am Ende, sind wir in offener Feindschaft gegen das Evangelium. Da werden wir enden. Die Sünde lügt und betrügt jeden Tag, mit jedem Trick und jeder List. Warum nun Versuchung? Als Erprobung des Glaubens. Im 1. Petrus 1, 6 bis 7 können wir etwas lesen. Dann werdet ihr jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid, in mancherlei Anfechtung. Und im Vers 7, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durch das Feuer erprobt wird, Lob und Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesus Christus. Wir werden viele Anfechtungen haben. Unser Glaube wird sich bewähren. Wenn Gott Trübsal zulässt, eine Krankheit zulässt, eine schwierige Situation zulässt, will er damit jemanden auf die Echtheit seines Glaubens prüfen. Oder wie wir heute im Zeugnis auch gehört haben, uns klar machen, dass wir in der Ordnung noch etwas korrigieren dürfen. Welch Gnade! Erstens, dass es passiert. Zweitens, dass wir es erkennen. Drittens, dass es uns verändert. Das hat einen unmittelbaren Nutzen für den Gläubigen. Wenn ein Gläubiger durch Anfechtung geht und dabei immer noch auf den Herrn vertraut, erlangt er die Gewissheit, dass sein Glaube echt ist. Wir sollen uneigennützig durch den Tag gehen, den Versuchen widerstehen. Und wenn wir im 1. Korinther 10, 13 hören, oder nehmen wir Vers 12 dazu, darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Die Selbstüberschätzung unseres Glaubens, unserer Tätigkeit und da, wo wir sind und was wir denken, ist sehr oft da. Und im Vers 13, es hat euch bisher nur menschliche Versuchung getroffen. Gott ist aber frei, er wird nicht zulassen. Gott ist aber treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen hin versucht wird. sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgleich schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Und wir beten: und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. Und hier steht: und führe uns nicht in Versuchung. Und ich würde sagen: und Jesus führt uns durch die Versuchung und in der Versuchung. Und wenn wir dann dazu kommen, wie jetzt Jesus reagiert hat und gehört haben, welche Muster wir haben, dann wissen wir natürlich, dass es immer Opfer gibt, die gefallen sind, wie Eva, David, auch Petrus ist gefallen. Aber es gibt auch Bewahrer wie Josef, als er versucht wurde von Pontifas Frau. Wir sehen das. Begierden, Lüste, Ungehorsamkeit, Undankbarkeit sind einfach regelmäßige Versuchungen. Und wir können, wir reagieren mit Gebet, mit Treue, mit beharrlicher Liebe auf Jesus Christus. Achtet auf eure Zunge. Weltliche Güter, Vergnügungen sind Stolpersteine Nummer eins. Und vielleicht ist es gar nicht schlecht, manchmal in deinem Leben ein Buch zu führen und aufzuschreiben, was Gott in deinem Leben Gutes getan hat. Wenn ich zurückschaue in den letzten 7 Jahren meines Weges mit Jesus Christus, dann sehe ich viele Momente und manche habe ich schon vergessen. Und wir sprechen darüber mit meiner Frau und ich denke, ja, da hat auch Jesus was getan. Und was er dann alles getan hat. Und wir geben manchmal ein Zeugnis und manche Menschen sagen, wie Gott in eurem Leben gewirkt hat. Und dann sehen wir erst wieder, welche Gnade wir gehabt haben. Ja, ich bin genauso schuldig. Am Vergessen, der Undankbarkeit. Aber wir müssen auch aufpassen, die Fürsorge Gottes nicht zu misstrauen oder Gott herauszufordern für Wünsche, die er erfüllen soll. Und noch schlimmer, den Gott dieser Welt anzubeten. Und wenn unser Glaube erprobt wird, dann einmal um des Glaubens willen und ob wir uneigennützig sind, den anderen höher als uns selbst. Wenn wir jetzt aber dann zu dieser Situation kommen, dass wir feststellen wollen, was sind denn Gottes Erziehungswege, dann möchte ich ganz kurz auf 5. Mose 8 hinweisen. 40 Jahre war das Volk durch die Wüste gegangen. Und Gott sagt, ich mache das, weswegen? Um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, damit offenbar werde, was in deinem Herzen ist und ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Demütigung könnte sein, den Hunger zu erleiden, Speisung mit Manna zu bekommen. Und ein Manna, das ist eine Nahrung, die weder die Väter kannten, aber sie war da und hat geholfen. Wir haben diese Zeugnisse. Warum? Damit du erkennst, von wem du lebst und wer dir eigentlich hilft. Und dass du nicht vom Brot alleine lebst, wie wenn der ersten Versuchung hören, sondern von dem Worte des Herrn, von allem, was aus seinem Mund hervorgeht. Und ich lese ab Vers 3. Und der Teufel sprach zu ihm: wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Und Jesus antwortete ihm und sprach: es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jeglichem Wort Gottes. So erkenne nun in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Bewahre die Gebote, sei dankbar, hüte dich davor zu vergessen und die Gefahr, ihn zu verlassen. Jesus ist unser Vorbild. Er hat die 3 Versuchungen, die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und den Hochmut überstanden. Er hat mit Worten aus der Bibel, aus Gottes Wort geantwortet. Und er sagt, wenn du Gottes Sohn bist, und wir wissen genau, er meinte, weil du Gottes Sohn bist. Satan wusste genau, mit wem er da sprach. Satan bezweifelte nicht die Identität Jesus. Doch er versuchte Jesus, und zwar, dass er gegen die Absicht Gottes handelt und sich zu seiner göttlichen Macht hinwendet und sie bedient. Gebraucht, er hätte es gekonnt. Wie oft machen wir aus unserem? Wir glauben, dass wir es können und lassen nicht Gott handeln. Wir erwarten das noch niemals. Wir fragen nicht danach. Die Frage ist, wo benutzt du deine Gaben und wozu setzt du deine Position an, um zu gehorchen? Gott die Ehre zu geben und andere höher zu stellen als sich selbst? Wie benutzt du deine Talente? Und wenn er ihn dann auf die Zinne des Tempels hochgestellt hat, und das war sehr hoch, an der östlichen Mauer, nach dem jüdischen Historiker Josephus, war das 140 Meter tief, und sagt, stürze dich dann runter. Und dann fängt er an, damit du deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stößt. Eine kleine Veränderung des Wortes, das ist auch das, was ich gesagt habe eben, kein Jota dazu, kein Jota weg vom Worte. Ein kleines Wort und der Sinn ist verändert. Er hat den Sinn verändert. Wenn du das Wort nicht kennst, wirst du den Unterschied nicht feststellen. Der Satan verändert das Bild aus dem Psalm 91, aus den Versen 11 und 12. Denn er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen. Auf den Händen werden sie dich tragen, damit du deinen Fuß nicht an einem Stein stößt. Gottes Bewahrung und Schutz werden deutlich. Der Teufel zeigt ihm im dritten Versuch alle Reiche und alle Herrlichkeit. Das will ich dir geben. Der Satan ist der Fürst dieser Welt und der Gott dieser Weltzeit. Ihm ist wirklich diese Macht über diese Welt gegeben. Und interessanterweise möchte ich noch auf einen Punkt hinkommen. In Daniel 10, 13 wird einmal darauf hingewiesen, wie der Kampf der geistlichen Welt stattfindet, bevor es auf dieser Erde Realität wird. Damals im Danielbuch verhinderte ein böser Engel, dass 3 Wochen der Plan Gottes umgesetzt wurde. Und Gabriel widerstand ihm. Und dann ging Gottes Plan weiter. Der Fürst von Persien, der Fürst von Griechenland werden dort genannt und meinen Engel der dunklen Macht, die verhindert haben, dass Gottes Plan zügig vonstatten ging. Dort werden dämonische Mächte als Beherrscher des Persischen Reiches identifiziert und ein Dämon als Fürst von Persien bezeichnet. Das ist das, was passiert in himmlischer Welt, von der wir keine Ahnung haben. Realität ist ein schwieriges Thema. Was ist real? Einer, der bei Star Wars lebt, einer, der in einer Mangas-Welt lebt, einer, der irgendetwas macht, sich kleidet, danach lebt, der lebt in dieser Realität. In welcher Realität lebst du? Was ist deine Realität? Ist deine Realität das, was real ist, was deine Welt ist, das, was du siehst, oder das, was ist? Das, was in deinem Herzen ist, Jesus Christus, das Reich Gottes, oder die gefühlte, die gelebte Welt? Jesus bestand diese Prüfung. Und dann, in Matthäus können wir sehen, da schreibt er, und die Engel traten hinzu und dienten ihm. Und hier in diesem Kapitel steht, und nachdem der Teufel alle Versuchungen vollendet hat, wich er von ihm eine Zeit lang. Eine Zeit lang. Wir wissen genau, wann er wiederkam. Er kam wieder auf Golgatha. Er kam wieder in Gethsemane. Er kam wieder, als Petrus versucht wurde. Es sind viele Momente. Die Versuchungen hörten bei Jesus nicht auf. Und wenn wir diesen Text genau angucken, er wurde 40 Tage vom Teufel versucht. Da steht nicht drin, er wurde nach 40 Tagen, sondern 40 Tage dauernd. Aber man könnte sagen, es sind die drei letzten großen Versuchungen, die stattfanden. Es sind die Momente, die wir alle jeden Tag haben. Und wenn er 40 Tage versucht wurde, dann ist das auch ein ganz besonderer Moment. Warum? Diese 40 Tage hat Mose gefastet, bevor er die Steintafeln bekam, die Gesetze Gottes. Bevor Elia mit Gott gesprochen hat, hat er 40 Tage gehungert. Es bedeutet schon etwas Besonderes, dass es nicht nur schwerer ist als Mensch nach 40 Tagen. Nein, es ist auch eine ganz besondere Situation, wo Gottes Walten anfängt zu wirken. Und als er die Versuchung erfolgreich, sündlos bewältigt hat, den Teufel besiegt hat mit Gottes Wort im Kampf, im geistlichen Kampf, konnte er seinen Dienst aufnehmen. Wenn wir das alles zusammenfassen, dann möchten wir daran denken, dass Jesus uns aufgefordert hat, betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. In Gethsemane fordert er seine Jünger auf und das fordert er auch uns auf. Und er sagt zu Simon: Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ich habe aber für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Das ist das, was er gesagt hat zu all seinen Jüngern, und das ist das, was er tut, dass unser Glaube nicht aufhöre. Es ist die Gefahr. Aber Jesus hat für uns gebetet. Im Heiligen Geist haben wir den erfolgreichen Sieg in Jesus Christus. Und ich sage Danke dafür. Und es wird Jesus wiederkommen. In der Offenbarung 3,10 steht: Weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Das ist das, was die Zukunft erwartet. Aber er wird uns bewahren in der Versuchung. Er gibt uns die Kraft, auch wenn wir nur eine kleine Kraft haben. Aber man hat sein Wort und man sollte seinen Namen nicht verleugnen. Halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Vers 11. Und damit möchte ich schließen. Halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Amen. Lass uns gemeinsam beten noch. Jesus, ich sage Danke. Danke, dass du diesen Kampf für uns gekämpft hast, dass du Gottes Plan vollkommen, gerecht, mit Liebe, im Dienen, im Gehorsam vollendet hast, dass du den Versuchungen widerstanden hast und dass wir unsere Versuchungen, unsere Sünden am Kreuz niederlegen dürfen und dass alles das, was uns dreckig macht, was uns schmutzig macht, am Kreuz in deinem Blute ertränkt wird. Wir haben Stolz, wir haben Selbstüberschätzung, Undank, es sind so viele Sachen, die wir jeden Tag leben. Lass uns bewusster unser Leben beschauen und verändere uns im Herzen. Sei bei uns alle Tage. Möge dein Licht unser Herz erleuchten, uns Kraft geben und uns die Wahrheit aufdecken, damit wir gerettet werden und diesen schmalen Weg durch die schmale Pforte zum ewigen Jerusalem nicht verlieren bis in alle Ewigkeit. Amen.